Apropos Verdienen. Du schreibst ja, du hast mir gestern Abend beim Abendessen gesagt, du bist kein Krimi-Autor, aber ja, du schreibst Krimis.
Ja.
Wie ist das zustande gekommen? Denn wir wollen jetzt mit dem Kamper Verlag ein bisschen, der ja nun Daniel Kamper nicht hier sein kann heute Abend, aber das hat ein bisschen damit zu tun oder sehr viel damit zu tun.
Sehr, sehr viel damit zu tun. Daniel Kamper kenne ich seit 25 oder 30 Jahren, seit ich angefangen habe zu schreiben. Ich wollte ja immer zu Diogenes. Und ich fand immer, ich bin der geborene Diogenes-Autor, ich bin ein Erzähler, ich bin kein abgehobener Sprachkünstler, auch wenn mir die Sprache sehr wichtig ist. Ich komme von der Musik her ursprünglich und der Klang und Rhythmus von Sprache sind mir sehr, sehr wichtig. Aber trotzdem, ich habe Geschichten, die ich erzählen will. Und Diogenes ist der Verlag dafür. Und Kamper war die rechte Hand des Verlegers. Und Kamper wollte mich immer zu Diogenes bringen. Und der alte Kehl hat gesagt, nee, den Kron wollen wir nicht haben, weil der Kron in jungen Jahren eben so komische Bücher geschrieben hat, wie eben dieses postmoderne Drei-Groschen-Kabinett. Und die hätten wir nicht verlegt. Und ich sagte dann immer, also ich konnte nicht sagen, weil ich habe ihn gar nicht persönlich kennengelernt. Das wurde mir immer ausgerichtet und ich habe dann zurück ausrichten lassen, ja, aber ich schreibe jetzt anders. Und er sagte, ja, aber wir sind ein Verlag für Autoren, nicht für Bücher. Wenn, dann wollen wir alle Bücher eines Autors machen und dieses Buch möchte ich nicht in meinem Programm. Und dann ging Kamper weg, musste weg, weil der Kehl starb und sein Sohn das übernehmen wollte. Und ging zu Hoffmann und Kampe und wollte wieder mich irgendwie da reinholen und es hat wieder nicht geklappt und so weiter. Und so kenne ich Daniel Kamper als einen, der immer nett ist und viele Versprechungen macht und es kommt aber zu nichts. So. Und als er mich dann angerufen hat vor 3 Jahren und gesagt hat, hör mal, jetzt mache ich einen eigenen Verlag auf mit Schwerpunkt Krimi, mit Schwerpunkt Simenon. Und ich brauche dich, damit du für mich Krimis schreibst, habe ich dann, erstens dachte ich, ja, da Kamper wieder, und sagte, auch ich bin kein Krimi-Autor, ich bin viel zu nett für Krimis, ich mag mich auch nicht die ganze Zeit mit Leichen und Blut und so beschäftigen. Und er sagte, ja, aber das musst du ja auch nicht. Du kannst ja auch nette Krimis schreiben, die werden auch gebraucht. Und dass du es kannst, weiß ich. Du kannst schreiben und du kannst tolle Geschichten erzählen und genau das brauche ich. Und du lebst in der Gegend, von der ich Krimis will, nämlich, er meinte, das Engadin, wir wohnen gar nicht im Engadin, wir wohnen im Nebental, aber das wusste er nicht. Das Engadin ist beliebt bei den Deutschen und er wollte Krimis für deutsche Leserinnen und Leser schreiben lassen von mir. Und jetzt war es so, dass wir genau da dieses Haus hatten kaufen wollen für diese Pension und wir hatten einfach wirklich selber überhaupt kein Geld. An Lesungen habe ich immer den Leuten erzählt und gesagt, guckt mal, das ist dieses Haus und wir könnten das kaufen und wenn jemand von euch 20.000, 30.000 Franken auf dem Konto hat und das wirft keinen Zins ab, dann gibt es doch uns und wir kaufen damit das Haus und wir zahlen euch einen Zins und ihr könnt bei uns Ferien machen und so. Und so haben wir das Haus zu einem großen Teil vorfinanziert. Aber es fehlte auch noch unser Eigenanteil und der war nicht gering und den hatten wir einfach nicht. Und dann habe ich Daniel gesagt, guck mal, so und so viel fehlt uns. Und wenn du uns jetzt dieses Geld gibst, dann schreibe ich dir meinetwegen auch Krimis. Und dachte, okay, das war's dann jetzt mit Daniel Kamper wieder. Und dann rief er aber nach 2 Wochen an und sagte, ich habe das Geld beisammen und wir machen einen Vertrag über 3 Bücher, du schreibst mir 3 Krimis und ich gebe dir das Geld im Voraus. Was absolut irre war, weil erstens hatte Kamper überhaupt kein Geld, der hatte seinen Verlag ja auch noch gar nicht und der war ja erst dabei, den einzurichten. Zweitens hatte er keine Ahnung, ob ich irgendwas zustande bringe, was taugt. Und ich habe aber diese 3 Krimis geschrieben und der erste wurde gleich in der Schweiz ein fulminanter Erfolg. Der war über ein Jahr auf der Bestsellerliste, ohne dass wir Kritiken gehabt hätten, ohne dass ich Lesungen gehabt hätte. Es sprach sich einfach rum. Und die Buchhändlerinnen und Buchhändler haben es sehr unterstützt.
Man sollte vielleicht noch sagen, dass du die unter Pseudonym schreibst.
Unter Pseudonym, ja, nicht unter meinem Namen, genau. Weil ich ja eigentlich noch bei einem anderen Verlag war, Galliani. Und inzwischen haben wir von dem ersten Band jetzt 25.000 Stück verkauft. Und das ist schön, das habe ich von meinen anderen Büchern selten verkauft. Fräulein ist Gärtlich schon, aber das Taschenbuch mitgerechnet. Und genau, und so kam das. Und Camper hatte mir, ich habe dann Camper gesagt, guck mal, aber ich bin sehr unglücklich bei Galliani mit meinen anderen Büchern. Wir kämpfen da sehr und Galliani lehnt immer wieder Bücher ab. Willst du nicht auch meine normalen Bücher machen? Und er sagte erst, nee, das geht nicht gut. Derselbe Autor als Krimi-Autor und als ernsthafter Autor im selben Verlag, das glauben einem die Buchhändler nicht. Und dann, nach dem Erfolg, fand er dann aber doch okay, also vielleicht sollte man darüber nachdenken. Und dann habe ich ihm eben dieses Manuskript gegeben und gesagt, lies doch das mal. Galliani hat das abgelehnt. Und dann ist er,
hat er sich verliebt, ne?
Hat auf den Tisch getanzt und gesagt, okay, das ist der Spitzentitel unseres nächsten Herbstprogramms, das müssen wir haben. Und wollte mir gar nicht glauben, dass Galliani das abgelehnt hat. Und jetzt bin ich da drin. Und so ist eben Daniel Camper. Er ist sehr, sehr impulsiv und er ist sehr, sehr begeisterungsfähig und er weiß genau, was er tut. Also das ist immer das Beeindruckendste, finde ich, weil man denkt immer, der spinnt. Also wenn er solche Sachen macht, das ist völliger Blödsinn. Er hat zum Beispiel, er hat Olga Tokarczuk eingekauft, die schon bei 2 oder 3 deutschen Verlagen wieder ausgemustert worden war, weil ihre Bücher sich nicht verkaufen, hat ein dickes Ding eingekauft, das man übersetzen musste. Er hat, glaube ich, 40.000 Franken ausgegeben für ein Buch, von dem er hat damit gerechnet, dass er 2.000 bis 3.000 Stück verkauft. Aber er wollte sie haben, weil er fand sie so toll. Und 2 Monate später kriegt sie den Nobelpreis.
Aber das macht ja einen guten Verleger aus. Also einerseits das Risiko einzugehen, das kann ja auch schief gehen. Ja. Aber dann doch, also wie jetzt zum Beispiel im Fall deiner Krimis, irgendwie sowas, so ein Gespür dafür zu haben, was jemand kann und was man aus jemandem rausholen kann. Ja. Und das hat er, abgesehen davon, dass er ein großer Verpackungskünstler ist, ich finde diese Umschläge alle so wunderschön. Ja. Wenn man sich mal mehrere Bücher, also wir haben ja hier auch die Vorschau, das so sehen dann die Krimis aus zum Beispiel. Ich kann das auch mal rumgeben. Also das ist wirklich auch ein ästhetischer Genuss. Sich
darfst du, glaube ich, nicht rumgeben in Corona-Zeiten.
Ach so, das darf man ja nicht anfassen. Nee.
Ja, genau. Aber Sie sehen sicher nach am Büchertisch, hat vielleicht auch noch andere Bücher oder so.
Ja, genau.
Ja,
ja,
ja, etwas wollte ich noch sagen, aber es ist mir entfallen. Ja,
ich kann vielleicht noch sagen, weil du das eben mit dem Bestseller erwähnt hast, aber inzwischen stehst du oder steht der Kalonda sogar auf der Top-10-Liste der erfolgreichsten Bücher in der Deutschschweiz. Ich habe sie alle gelesen, die es bis jetzt gibt, und man hat wirklich, es ist wunderbare Reiselektüre. Also wenn man ins Engadin fährt oder Lust aufs Engadin hat, die sollten sich ruhig in Deutschland noch besser verkaufen. Und das war ja auch ursprünglich die Idee, das wusste ich gar nicht, das habe ich auch erst seit gestern Abend erfahren, dass es ursprünglich die Idee war, die deutschen Leser da anzusprechen. Aber
tut's auch. Also ich meine, die Deutschen in der Schweiz, die kaufen das Buch im Engadin immer. Also ich weiß von der Buchhandlung im St. Moritz, die bestellen täglich nach. Also die verkaufen wirklich, glaube ich, ein paar hundert Stück in der Woche. Also da läuft es super.
Ja, und vielleicht das ja auch noch über und es kommt dann irgendwann auch nochmal, also in Deutschland meine ich jetzt, ne?
Ja, ich hoffe sehr. Es ist halt hier einfach wirklich noch sehr wenig bekannt. Also auch, ich war jetzt gerade in einer Buchhandlung, wo ich noch ein paar Bücher signiert habe und habe die Buchhändlerin darauf angesprochen. Sie selber wusste nicht, dass ich auch Krimis schreibe unter diesem Namen und so und hatte die nicht im Sortiment. Ich habe gesagt, wenn dir das Buch gefällt, dann bestell doch die anderen. Mhm. Weil es geht ja auch nicht, man kann die Bücher nicht nur dann lesen, wenn man das Engadin liebt, sondern es sind halt wie alle meine Bücher vor allem Bücher über Menschen und über den menschlichen Reichtum und diese Absurdität, diese wunderschöne poetische Absurdität des menschlichen Daseins und der Vielfalt der menschlichen Wesenszüge. Also ich liebe alle meine Figuren, ich liebe alle diese Menschen in ihren Abgründen und ihren Widersprüchlichkeiten und ihren Ängsten und Nöten und mir geht es in erster Linie bei meinen Büchern darum, von den Menschen zu erzählen. Die Landschaftsbeschreibungen, naja, die müssen halt auch noch rein, weil das gehört zum Genre. Aber die sind für mich nicht das Wesentliche.
Das ist eine schöne Überleitung zu einem Projekt, das ich unbedingt noch erwähnen wollte. Das heißt Menschliche Regungen. Und das ist ein Crowdfunding-Projekt. Oder es ist noch. Es sind 3 Bücher, glaube ich, erschienen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist und was das genau ist?
Ja, ich kann es probieren. Also Menschliche Regungen ist ein Projekt, das ich eigentlich im Alter anpacken wollte. Ich hatte so eine Liste von ungefähr 1000 Begriffen, die menschlichen Facetten beschreiben. Menschliche Charakterzüge und Gefühlszustände. Von Aalglätte bis Zynismus, oder aber eben auch Liebe und Hass und all das. Und hatte vor, irgendwann über jeden dieser Begriffe, jeden zu erforschen in einer Geschichte. Goffredo Parise hat das mal gemacht, ein italienischer Autor mit einem Dutzend von solchen Gefühlen. Und ich wollte aber wirklich dann das Ganze begreifen und auch gucken, ob es denn uns möglich ist, in jede Facette des Menschseins empathisch einzutauchen. Also das heißt, nachzuvollziehen, auch wenn es nicht unbedingt uns entspricht, wenn wir nicht unbedingt diesen Wesenszug selber haben, aber ist es uns irgendwie genetisch mitgegeben oder gibt es irgendwelche Dinge, wo wir scheitern, wo die Menschen sich zu unterschiedlich sind. Und dann war es so, dass meine Mutter nicht mehr alleine leben konnte. Sie war zu gebrechlich geworden und wir sollten sie zu uns nehmen, weil ich wollte nicht, dass sie ins Altersheim geht, wenn wir so ein großes Haus haben. Aber sie konnte auch keine Treppen mehr gehen und wir wussten, wir müssen ihr ein Bad bauen. Ein ebenerdiges Bad, wo sie von ihrem Zimmer aus direkt ins Bad gehen kann, sonst kann sie nicht zu uns kommen. Das musste schnell gehen und wir hatten absolut kein Geld. Und da habe ich gesagt, okay, also ich mache ein Crowdfunding, das heißt, ich schreibe die Leute an und sage, wer uns etwas Geld für das Bad gibt, der kann sich einen dieser Begriffe aussuchen und ich schreibe eine Geschichte, respektive, das hat sich dann dazu verändert, ein Kapitel eines Serienromans über diesen Begriff und ihr könnt mir noch 2, 3 ganz persönliche Wörter oder Zahlen oder Namen geben, die da vorkommen sollen, und an denen kristallisiert sich dann das Ganze. Und hatte, das Bad war nach einem Monat finanziert und wir konnten das bauen. Meine Mutter konnte kommen, aber ich hatte es ein bisschen unterschätzt. Es waren 130 Leute, die mitmachen wollten. Das heißt, ich musste 130 Kapitel schreiben und das führte dann zu den ersten 2 Bänden dieses Romans, jeder 500 Seiten stark, die ich dann geschrieben habe für diese Leute. Ich habe dann ein Personal und ein Setting mir überlegt, habe gesagt, okay, ich habe 20 Jahre in einer Genossenschaftssiedlung in Zürich im Kreis 5 gelebt, im Industriequartier. Das ist ein sehr buntes Quartier, wo arme Leute, alte Leute, Studenten, Künstlerinnen, Künstler wohnen und in einem solchen Haus spielt das. Wir haben 8 Wohnungen, wir haben 7 Wohnpartien, eine Gästewohnung, wenn ich irgendwie mit den Figuren nicht klarkomme und jedes dieser Kapitel ist irgendwo da angesiedelt. Und
was musste man denn bezahlen, als wenn man so eine Geschichte bekommen wollte?
Naja, eben wie gesagt, es ging ja nicht. Die Geschichte ist ja die Belohnung. Man hat ja fürs Bad gespendet. Und das war eben dann auch das Missverständnis, dem viele aufgelegen sind. Sogar Galliani, der dann irgendwie behauptet hat, ich mache damit Geld, ein doppeltes Geld und so. Und dabei, das war ja nicht für uns. Das war fürs...
aber war das, hat wieder seine Summe selbst festlegen können? Oder
na, es gab so verschiedene Abstufungen. Man konnte, wir haben gesagt, 250 Franken, dann kriegst du deine Geschichte. Wenn du 500 zahlst, dann lese ich sie noch vor oder ich weiß gar nicht mehr genau. Und es gab dann eben auch die Möglichkeit, zu uns in die Chasaparli zu kommen und bei uns Ferien zu machen, je nachdem, und die Geschichte vorgelesen zu bekommen. Oder so gab es, wie das so bei Crowdfundings ist, man macht so Belohnungen und die sind dann ganz unterschiedlich. Und es gab auch Leute, die haben, also es gab eine Stiftung, die hat dann gleich 10 Geschichten gekauft und hat dann ein Büchlein selber noch damit gemacht und so. Und das Dumme war halt, also Galliani war begeistert, mein Verleger war begeistert und hat uns gesagt, mach das weiter, zieh diese 1000 Begriffe durch, egal wie gut sich das Buch verkauft, und hat beim Marketing dann voll auf diesen Novitätenbonus gesetzt. Das ist ein fantasievoller Autor und das ist eine neue Art von Geschichten und von Beteiligung der Leserinnen und Leser und so. Und darüber haben die Zeitung dann auch tüchtig geschrieben.
Das war sogar ein Aspekt, da habe ich gesehen.
Ja, mag sein. Und wir haben was verkauft, aber lange nicht das, was der Verlag sich dachte, wir machen daraus so einen zweiten Sven Regener oder irgend sowas. Heißt es so? Ja. Und dann kam der zweite Band, der ein halbes Jahr später, Verlag hat gesagt, wir machen alle halbe Jahre ein Band. Und die Zeitungen haben gesagt, ja, darüber haben wir doch jetzt schon berichtet. Wir schreiben nicht mehr darüber. Und dann war der dritte Band schon in der Pipeline und mein Verlag hat gesagt, okay, wir stoppen das Projekt. Und ich habe gesagt, ja, aber ich schreibe jetzt gerade am vierten. Ja, aber es läuft nicht so gut. Ja, aber wir haben doch abgemacht. Wir machen das, egal ob es gut läuft. Ja, aber auf ein verlierendes Pferd setzt man ja nicht. Und so sitze ich jetzt auf dem vierten Band, der nie erschien. Und die ersten drei, die sind zwar erschienen, aber ganz oft werde ich auf der Straße von Leuten angesprochen, die sagen, wann kommt denn jetzt der zweite Band? Ich will endlich weiterlesen. Und ich sage, ja, aber der dritte ist ja schon draußen. Ja, wieso sagt mir das niemand? Wieso liest man das nirgends? Das ist halt, wenn Belletristik, das ist anders als Krimis. Krimis verkaufen sich ohne Presse. Aber die gute, die schöne Literatur, die braucht immer auch Presse, damit die Leute überhaupt das wissen. Vor allem in so Zeiten, wo man dann nicht mehr in die Buchhandlung geht, sondern einfach guckt, was steht in der Zeitung. Ah, das bestelle ich jetzt online. Und so ist das Projekt gestorben.
Also es gibt nicht.
Bis gestern war es gestorben. Und gestern habe ich mit Daniel Kamper telefoniert und habe gesagt, ja, also vielleicht könnte man ja diese menschlichen Regungen auch, wir haben ein wunderbares Figurenarsenal, wir haben einen Ort, es ist alles eingeführt, vielleicht könnte man ja da auch Krimis spielen lassen.
Also kann man das wieder miteinander verknüpfen.
Genau, und daran denken wir jetzt ein bisschen rum.
So. Ja, ich glaube, wir müssen langsam, aber eine Frage habe ich noch, hast du eine Lieblingsfigur von deinen eigenen oder hast du sie alle gleich lieb?
Nicht alle gleich, aber ich habe viele sehr lieb und natürlich im Moment ist mir die Henny wahnsinnig nah. In den menschlichen Regungen gab es auch eine geheime Lieblingsfigur und wegen eines dummen Verquickung von Wünschen von Leserinnen und Lesern wusste ich plötzlich im vierten Band, die muss sterben. Und zwar war sie die Hauptfigur dieses vierten Bands, aber plötzlich nicht mal in der Mitte des Buchs war ganz klar, das geht ganz, ganz übel aus. Und ich habe dann mit meiner Frau geredet und gesagt, kommen wir nicht irgendwie da drum rum? Wir können sie einfach sterben lassen. Und sie sagte, nein, da musst du jetzt durch. Und wir haben beide geheult. Und wir haben zwei Wochen lang, während ich das Buch fertig geschrieben habe, mit dieser Figur, die noch eine Weile im Koma lag, dann starb, haben wir wirklich, wirklich schwer getrauert, wie um einen realen Freund. Und es ist schon noch erstaunlich, wie nah einem diese Figuren kommen können.
Das kann ich als Leserin auch nur bestätigen. Diese Figuren kommen einem wirklich sehr nah. Ja. Und wenn wir jetzt dann gleich Henny begegnen, dass ich die Freude hatte zu lektorieren und ich habe also auch viel Zeit mit Henny verbracht. Und es ist jetzt auch schon eine Weile her. Und ich muss sagen, also ich lektoriere sehr viel, es ist mein Beruf. Und nicht alle Bücher bleiben einem so, auch nach Monaten so im Gedächtnis wie die Henny. Dann gehen wir mal zu Henny über, gern in das Berlin der 10er, Anfang 20er Jahre. Und was das alles mit dieser Gegend und mit diesem Haus und so weiter zu tun hat, das erfahren Sie gleich. Und vielleicht haben Sie ja auch noch eine Frage an Tim Krohn. Oder auch später.
Ja, weiß nicht. Eine ganz organisatorische. Diese schreibenden Menschen, die Sie da in Ihr zweites Haus einladen, wie finanzieren Sie das? Oder kommen die einfach auf eigene Rechnung, diese Gäste? Und wer sucht die aus?
Die kommen, also wir sind eine Pension. Das heißt, die Leute zahlen was. Wir haben einzelne Stipendien, die wir vergeben durften oder dürfen. Manchmal kam jemand, eine Stiftung hat gesagt, wir geben euch jetzt Geld für ein Jahr, könnt ihr jemand einladen oder so. Im Moment nicht, mit Corona ist das alles sehr schwierig geworden. Die Stiftungsräte tagen nicht mehr und so. Aber wir sind so günstig wie möglich. Und wenn jemand nicht zahlen kann und gute Gründe hat zu kommen, dann lassen wir die Person auch so kommen. Aber das Ziel ist immer, dass wir das Haus halten können mit dem, was wir einnehmen. Und das muss eben, Schreibende und Ruhesuchende, nennen wir das immer, also auch Menschen, die einfach wirklich ihr Leben überdenken wollen oder in einer schwierigen Situation stecken und einfach mal Abstand brauchen, kommen oft zu uns und also es kann jeder kommen. Also wir sind keine Polizei und wir sagen nicht, nee, also wir haben aber das Limit, wir sagen ab einer Woche. Also wir nicht für 2, 3 Nächte oder nicht für eine Nacht für eine Wanderung, weil da haben wir unendlich viele Anfragen. Und das würde Unruhe bringen und wäre nicht mehr das.
Und was sind das für Stiftungen, private oder?
Eine war privat, eine ist die Zentralschweizer Kantone, die hatten sich zusammengeschlossen und machen bei uns jetzt so einmal alle 2 Jahre oder so für 6 Wochen ein Schreibatelier, wo sie Leute einladen und dann ist das ganze Haus gefüllt mit Zentralschweizer Autorinnen und Autoren. Und die Migros schickt uns ab und zu jemand und so.
Ja, ich glaube, wir kriegen schon Zeichen. Und ich hoffe, sie bleiben alle. Und genau. Und ja, freue mich schon auf das Gespräch, das jetzt gleich kommt und auf die Lesung.
Muss vielleicht noch sagen, wohin Sie müssen? Oder wissen Sie jetzt alle? Ja. Wissen alle, wohin Sie müssen?
Ja. Also wir bleiben im Garten.